Ja, Frau Dressler, ich fange einfach mit Ihnen an, weil Ihr Text jetzt sozusagen so ganz präsent im Gedächtnis ist.
Ihr Text spielt ja mit den Ähnlichkeiten zwischen Fledermäusen und Menschen. Also zum einen die anatomische Ähnlichkeit zwischen dem freihängenden Penis bei beiden Arten und der chirurgisch hergestellten Ähnlichkeit zwischen der natürlichen und der künstlichen Kaverne. Wir bekommen in dem Text ja ganz viele Einsichten reproduktionstechnischer, biomedizinischer Art. Was wir relativ wenig bekommen, außer vielleicht am Ende, ist sowas wie, ich sag mal, traditionelle Inneneinsichten im Sinne von, was treibt diese Frau eigentlich an, wie tickt die, wovon lässt die sich antreiben, also diese psychologische Innensicht. Und was mich interessieren würde, ist, ob das eine Strategie ist im Sinne von, ist das eine, also sagen wir mal, dass diese biomedizinische, reproduktionsmedizinische Ausführlichkeit, ist das entworfen als Ersatz für eine psychologische Innensicht, also vielleicht auch in dem Sinne, dass ein neues Modell, den Körper zu verstehen und auch den Körper in der Literatur darzustellen, ein traditionelles ablöst, so wie wir es eben vielleicht aus der Literatur des 19. und des 20. Jahrhunderts kennen.
Ja, das ist, denke ich, eine quasi, ich sage jetzt mal bewusst, unscharf, organische Folge. Kaverne, der Titel sagt es ja eigentlich schon, Kaverne bedeutet Höhle. Und ich würde denken, wenn ich jetzt von außen auf den Text gucke, der ist 2-3 Jahre alt, es geht natürlich auch um Umhöhlung und Fassung. Und das kann man quasi auf das traditionelle Innenbild oder Psychogramm von Figuren, die Traumwelten, Gedankenwelten, Gefühlswelten in diesem Text übertragen. Eigentlich erst in dem Moment, wo die Figur sich etwas mehr aus dem medizinischen Wahn, der sie ja eigentlich befallen hat, löst, taucht wieder so etwas wie Gefühl auf. Das Gefühl ist ja zuvor ganz ersetzt durch, wie Sie das eben auch schilderten, durch Überlegungen, Fakten und Manipulation am eigenen Körper, verbunden mit sowas wie so heroischen Fantasien, also ich werde, wie vielleicht Madame Curie oder so etwas, meinen Körper der Biologie spenden und werde mindestens einen Nobelpreis dafür bekommen und außerdem sehr reich werden. Ja, also es ist natürlich bewusst überzeichnet, aber eigentlich beim Schreiben ging es mir so, also es war kein Konzept, das so zu schreiben, sondern beim Schreiben war es ganz deutlich so, vor lauter Nachdenken über die biologischen Dinge und vor lauter Forschung ist eigentlich das Innenleben dieser Figur, die Gefühlswelt ausgehöhlt. Selbst dem Freund gegenüber, der ja auch wie so ein Spermienlieferant quasi betrachtet wird, der manchmal, er fällt manchmal aus dem Muster raus. Es gibt noch so Irritationsspitzen, die bei der Figur ankommen. Also warum wirkt er lebendiger, warum rotiert er nicht so sehr wie ich in diesem irren Hamsterrad, das bemerkt sie manchmal noch. Und dann, sie hat ja sehr viel investiert, also da geht das Innenleben hin, ja, in diese Machtfantasien und natürlich auch körperlich viel investiert, auch geldlich viel investiert in diese Kaverne, also in die eigene zusätzliche Ausbildung, wenn man möchte. Und als das nicht funktioniert, da bricht dann was zusammen und da tauchen dann Gefühle auf und ja, dann kann man sich den offenen Schluss, das kann man sich dann zurechtlegen. Aber das ist eine notwendige Bewegung.
Ich würde gerne gleich bei diesem Torge weitermachen, weil ich denke, das ist ja eine ganz paradigmatische Paarkonstellation. Also auf der einen Seite dieser schönlockige Jüngling, sage ich jetzt mal, der sich eben mit schöner Literatur beschäftigen kann, den sie ja auch beneidet dafür, dass er eben dieses ruhige Leben mit den Büchern führt, der nicht prokreativ ist, aber auf seine Weise möglicherweise kreativ. Und auf der anderen Seite eben sie. Und das sieht natürlich schon auch so ein bisschen aus wie so eine etwas, sagen wir mal, plakative Gegenüberstellung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften oder zwischen, ja, ist es jetzt Geist und Körper? Ist es vielleicht auch so etwas wie Sprache versus Körperlichkeit? Also es steckt da, sagen wir so, auch eine These hinter, dass diese beiden Welten eben, also sagen, es ist ja auch eine Art Zurichtung, also diese, dass die Frau den Mann dann wohl behalten würde, auch wenn er sozusagen allenfalls für die Psychohygiene dienen kann, aber ansonsten so wenig Nutze ist, also steckt da neben dieser Gegenüberstellung, steckt da auch eine Bewertung hinter und wird die dann am Ende umgekehrt. Wir wissen ja nicht wirklich, was jetzt diese Gina dann nach dem Misserfolg macht mit ihrem Partner und mit sich und ihrem Körper.
Aus meiner Sicht, das mag vielleicht auf den ersten Blick so wirken, aus meiner Sicht sind aber eigentlich beide Figuren, stellen Versionen der Wirklichkeitsverfehlung dar. Denn auch er beim Frühstück, also er lebt halt eben auch in seiner Bücherwelt und er hält die Zeitungsmeldung mit den Chinesinnen für Fiktion. Das ist sie aber nicht. Das ist ein Stück Wirklichkeit und es gibt seit ein paar Jahren und tatsächlich hat man sich in China gezwungen gesehen, die Schönheitswettbewerbe zu splitten, weil die natürlichen Frauen sonst überhaupt keine Chance mehr gehabt hätten. Und der kriegt also auch ein ganzes Stück Wirklichkeit, medizinische Wirklichkeit, Reproduktionsfähigkeit, kriegt er eben nicht mit. Das ist ja sozusagen wie so eine Art Spiegelwahn. Und die beiden versuchen sich über diese Wunderkammer zu verständigen, die selbst immer schon museal war und zugleich gefüllt mit fantastischen Gegenständen, also auch Phantasmen über andere Lebensformen und über andere Wirklichkeiten. Das würde mir besser gefallen, wenn man das so anordnet.
Also im Gegensatz zu der leeren Kaverne ist die gefüllte Wunderkammer, sagen wir die.
Ja, und das sind immer Spiegelungen. Es gibt aber nicht den Punkt, den Nullpunkt gibt es eigentlich nicht. Es gibt nicht das ist das Richtige, sondern es gibt sozusagen die umeinander sich spiegelnden Wirklichkeiten, Wahrnehmungsweisen und diese Vermischung, also mir hat es auch Spaß gemacht bei dieser Erzählung. Einfach, es sind ja sehr viele Daten aufgenommen, die sozusagen dem Stand der heutigen Forschung, alles, was da über Fledermäuse drinsteht, stimmt biologisch nach dem, was ich herausfinden konnte. Nur auf die Kavernenidee ist noch niemand gekommen. Ja, aber halte ich natürlich für ein zukunftsträchtiges Forschungsunternehmen. Und dann kommt noch etwas hinzu. Die Erzählung selbst ist eine Reproduktion, nicht nur eine Produktion, sie ist auch eine Reproduktion. In meinem ersten Erzählungsband Hot Dogs ist die erste Erzählung auch eine China-Regina-Erzählung. Das ist China Regina 1. Hier handelt China Regina 2. Und die beiden Männer sind auch solche Produktionen. Also da wird schon auch innerhalb des Erzählkosmos das Reproduktionsthema nochmal auf die Metaebene, wenn man so möchte, genommen. Und da wird auch geklont. Und dann, wenn Sie das noch dazu nehmen und die erste Geschichte sozusagen nochmal da reinspiegeln, dann wären Sie ganz unglücklich mit Ihrem Gegensatz Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften.
Das macht nichts.
Das freut mich dann aber.
Ulrike, du musst den Literaturwissenschaftlern was übrig lassen. Du nimmst ihnen alle Arbeit ab.
Das, ja, mach du das.
Ich will nur vielleicht auch zur Erläuterung unseres Vorgehens hier jetzt mal zwei, drei Fragen direkt an Frau Poschmann richten. Wir gehen jetzt sozusagen einmal in umgekehrter Reihenfolge. Habe ich das an?
Ja.
Ja. Sozusagen nochmal die Texte rückwärts durch und werden dann mal versuchen, hier verschiedene Querbezüge herzustellen. Aber tatsächlich zunächst mal an Marion Poschmann die Frage. Sie haben ja ausdrückliche Angebote gemacht, sich auf das ganze Setting hier zu beziehen, inklusive Ausstellungen, inklusive Zwillingsbilder, Sichtbarkeit von Schatten. Ich finde das sehr auffällig, wie ja auch der ganze Band Geisterseen über Bilder organisiert ist und will einfach nur noch mal zwei Verse zitieren, die mir da so besonders prägnant erschienen. Von Bildern ist da die Rede, die aus dem Gesichtsfeld verschwinden und unter die Augäpfel rutschen. Und das ist gesagt im Zusammenhang einer ja irgendwie gearteten Innenansicht, wo der Wahnwitz der Innenbewölkung eine Rolle spielt. Man wähnt sich vielleicht in einem Kirchenraum mit Wolkenfresken. Das ist eine bestimmte Art von Bildproduktion offenbar, die hier gemeint ist. Und ist das eine bestimmte Art von Bildern, gerade wenn die Bilder diese Gedichtsammlung so deutlich organisieren, für die tatsächlich die Dichtung in besonderer Weise zuständig ist, solche Bilder, die hinter die Augäpfel rutschen?
Ja, in der Dichtung sind natürlich immer nur Bilder, die hinter den Augäpfeln praktisch entstehen. Also im Gegensatz jetzt hier zu der Ausstellung zu Gemälden der bildenden Kunst ist ja im Gedicht, das mit Bildmaterial arbeitet, eigentlich nichts da. Also man hat nur die Sprache und das, was entsteht im Kopf des Lesers. Also es wird alles praktisch von null evoziert und das ist natürlich eine, also ich finde, das ist eine sehr spannende Ausgangslage, gerade wenn man sich mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigt. Wie viel Außenwelt ist dann in so einem Gedicht und wie viel ist Innenwelt und wo vermischt sich das? Also diese Art von Fragen habe ich mir gestellt bei der Arbeit an dem Band.
Es gäbe ja so eine Konvention zu sagen, dass die Bildlichkeit in der Dichtung oder in der Literatur etwas mit Uneigentlichkeit zu tun haben müsste. Ja, also dass man's, wenn man es nicht anders sagen kann, halt in einem Bilde sagt, ihre vielfältige Verwendung von Bildern hebt sich davon aber ja, denke ich, doch in verschiedener Weise ab, wenn von Nachbildern und Störbildern und Testbildern die Rede ist. Es werden ja offenbar auch ganz konkrete mediale Bildproduktionen in diesen Titeln anzitiert. Können Sie zu dieser...
Ja, zum Beispiel, also ich habe einige Begriffe aus der Fernsehtechnik, Störbilder, Testbilder, das sind ja Fernsehbegriffe. Testbild kennt man ja, Störbild. Gibt es, glaube ich, heutzutage...
Nee, heute gibt es die ganze Zeit Programm.
Historisches Fernsehen.
Heute ist der Bildschirm schwarz, wenn du uns Programm kriegst.
Also, früher, als ich damals als Kind Fernsehen geguckt habe, da gab es noch das Testbild. Ich habe keine Programm geliebt. Und es gab auch zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehers diese Störbilder, die auch Geisterbilder heißen. Also deswegen habe ich das aufgenommen. Also Störbilder, damals, als diese Fernsehtechnik noch so anders funktionierte, ist es manchmal passiert bei schlechtem Empfang, dass sich Programme überlagert haben, also dass man hinter dem Programm, das man eigentlich sehen wollte, noch ein zweites Programm gesehen hat. Und dann liefen immer so hinter dem eigentlichen Film so kleine Gleichungsbild oder man sah irgendwelche Werbung, die eigentlich nicht zu dem Film gehörte. Und ja, das hieß eben Störbilder oder auch Geisterbilder, da diese eigenartigen Gestalten so schemenhaft waren.
Eine Frage noch direkt an Sie. Ich finde, wenn man Ihre Gedichte hört, von Ihnen gelesen hört, dann wirken Sie sehr, also wie auch beim Lesen, sehr genau gearbeitet, sehr transparent, um es mal so zu sagen. Vielleicht ein unscharfer Begriff, aber ich will auf einen bestimmten Kontrast hinaus, der mir auffällt, wenn man Ihre Texte auch als visuelle Ereignisse vor Augen hat. Und es war, glaube ich, bei den Gedichten, die Sie jetzt gelesen haben, gar nicht der Fall, aber ich sage es mal zur Kenntnisnahme von allen, die diesen Band nicht kennen. Man findet Alexandrina, man findet, also als sozusagen Vers in Sonetten, denn man findet auch Sonette, die nicht reimen, man findet asklepiadeische, alkäische und sapphische Oden. Sie haben ein... also sehr fast schon vielleicht unwahrscheinlich wirkendes Form- und Gattungsbewusstsein, vielleicht auch Arsenal, ohne dass das aber dieser Transparenz, wie gesagt, die man beim Hören irgendwie Abbruch tut. Ist das irgendwie eine Beschreibung, mit der Sie was anfangen können, dieser Widerspruch von, oder diese Spannung von Geformtheit und Durchsichtigkeit? Möglicherweise hat die ja auch mit dem Geistersehen etwas zu tun.
Ja, ich sehe da eigentlich keinen Widerspruch. Also beim Gedicht ist ja jedes Wort wichtig und man sieht sich das ganz klar, was man wie setzt, welche Bilder man verwendet und ob ein Gedicht jetzt in freien Versen geschrieben ist oder als Sonett, das ist eigentlich in diesem Sinne kein Unterschied. Obwohl ich den Eindruck habe, dass es einen Unterschied macht im Denken. Also die traditionellen Formen erfordern irgendeine andere Denkweise, ich kann das gar nicht mehr erklären, als wenn ich von freien Versen Algorithmen schreibe und vielleicht nur von einem Einzelbild, von einem ganz winzigen Eindruck, von einem Keim ausgehe oder wenn ich ein Formgerüst habe, das nehme ich mir dann vor und das muss ich dann auch irgendwie ausfüllen. Und mit dieser Vorgabe erschwert man sich manchmal die Sache, weil man eben diese Regeln befolgen möchte und es erleichtert einem aber auch manchmal etwas, weil man dabei ja, in andere Denkbahnen geleitet wird und das fand ich jetzt hier bei der Arbeit an diesen Texten sehr interessant. Mhm.
Dann stelle ich mal eine Frage an David Wagner. Wir bekommen ja aus dieser oder über die Perspektive des Ich-Erzählers sehr, vielleicht für den medizinischen Laien, sehr ungewöhnliche Einsichten in das Leben vor und nach einer Transplantation und in die ganzen medizinischen Untersuchungsphänomene, die damit zusammenhängen.
Zugleich geht es ja sehr stark um sowas wie eine individuelle Leibeserfahrung und, was ich dann spannend fand, auch um Medienerfahrung. Also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, so ganz im Kopf, also Sie haben ja diese Szene am Ende vorgelesen, diese Erkenntnis, sage ich jetzt mal, dass die neue Leber Spanisch spricht. Und kurz darauf ist dann die Rede davon, dass es ja auch Transplantationsfiktionen und Filme gibt, unter anderem Alles über meine Mutter von Almodovar. Und in diesem Kontext erscheint natürlich oder erschien mir diese Kopplung von der spanisch sprechenden Leber und diesem Film so etwas wie eine Art Medienecho, also möglicherweise Vorgeprägtheit von körperlichen Erfahrungen durch Filme, durch eben Wissen um medizinische Visualisierungstechniken. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, diese unterschiedlichen Ebenen zueinander in Bezug zu setzen? Weil man ja sicherlich nicht von einem authentischen inneren Erleben sprechen kann, das jetzt jenseits und so etwas wie unbeleckt in Anführungszeichen von all diesen ja eben medizinischen oder auch medialen Erfahrungen wäre.
Ja, das ist sicher so, dass man natürlich da ein ganzes Arsenal von Geschichten über so eine Operation oder so eine kursieren. Ich habe ja jetzt gelesen, da habe ich diese Passage gar nicht gelesen, die habe ich gestrichen, wahrscheinlich aus diesem Grund, um das zu unterlaufen. Deswegen Ihre Frage müsste ich jetzt dann erklären, dass es gibt da noch einen Abschnitt oder es ist eigentlich nur ein Absatz, in dem ein bisschen eben auf Filme rekursiert wird, die diese Thematik der Transplantation eben transportiert haben, auch auf eine populärere Art und Weise. Also es gibt dieses 12 Gramm und Almodovar. Ich glaube, ich habe es extra weggelassen, weil ich das eigentlich vermeiden wollte. Ja. Und
dann lassen wir fragen.
Ja. Aber so meine, die Frage zum Medium ist natürlich schon interessant. In gewisser Weise ist der, die Medialität des ganzen Körpers, sagen wir, der, ich glaube, es ist ja so zu beschreiben, wie sich die Wahrnehmung oder auch das Denken irgendwie separiert von dem Körper, wie man dem Körper abgeben kann. Mhm. Und in gewisser Weise den Körper selbst medialisiert und dann fängt er an zu sprechen. Also das ist ein ganz... Also, ich bin eigentlich ja Phänomenologe und versuche das eigentlich nur zu beschreiben. Ich bin da nicht so wie Ulrike und kann das so gut erklären. Ja? Ich habe das Jahre gebraucht, um mir das abzugewöhnen. Ja? Und, also, ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich zu genau weiß, was ich mache, dann mache ich das irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es nicht gut wird.
Und, ja, das erst nachher. Ich bleibe deswegen gefragt nach dieser spanisch sprechenden Leber, weil ich das fast sowieso ein utopisches Element fand. Also nach diesen Beschreibungen von der Körperspaltung, gerade jetzt vor der OP, also dieses Wissen, ich habe den jetzt abgegeben und da müssen jetzt andere für sorgen, ist ja dieses Empfinden, dass es sowas wie eine geglückte innere Zwiesprache gäbe, über die auch niemand anders verfügen kann. Also niemand anders kann diese Leber Spanisch sprechen hören, außer der Ich-Erzähler, hat ja eigentlich was sehr, bei allem Imaginären, also eigentlich was sehr Befreiendes oder auch was sehr, sagen wir, was auch wie eine Art... ja, eine Art Autonomisierung sein kann. Also sagen, es ist ja eine Art Verfügungsgewalt in diesem Dialogischen. Das ist eben jetzt etwas, wo kein Arzt reinreden kann, sondern was eben nur der Ich-Erzähler hört und dann eben so weitergehen kann.
Ja, also eigentlich haben Sie da genauso den poetischen Kern dieser ganzen Geschichte, der drinsteckt, eigentlich erkannt, weil man ist eben plötzlich, oder kann es sich eben einbilden, wie das so sein mag, ist ja dahingestellt, aber dass man plötzlich, dass man eben zu zweit ist und eine andere Stimme hat. Und es ist eben immer, ist ein anderer da, der auch spricht, oder eine andere. Und also da öffnet sich so ein imaginärer Raum, den man durch so viele Fantasien füllen kann. Also dieses Sprechen, dieses Hineinreden und dieses Ich, was diese ganze Geschichte erlebt, muss ich dann eben auch fragen, was bin ich jetzt? Sind wir jetzt zwei? Sind wir beide? Oder was ich das Ich? Oder was, wo kommen welche Erinnerungen her? Oder was ist das, was dann in mir spricht? Also das, das eigentlich der, sagen wir mal, eine Art dichterischer Prozess lässt sich da, das ist eigentlich ein Bild dafür, weil sonst spricht man ja immer mit sich selbst, mit dem Text, ja. Und so kann man sehen, dass das neue Organ ist eine neue Stimme und da entsteht quasi ein innerer Dialog, ein Text, ja. Das ist irgendwie das, was wird. Das ist in diesem nüchternen Bericht gar nicht wirklich ausgeführt, aber das ist sozusagen die Möglichkeit, die da drin steckt.
Ich möchte dich jetzt auch noch was fragen, auch wenn du vielleicht nicht antworten magst.
Fragen immer.
Ja, gut. Mich interessiert eigentlich, wie es dir beim Schreiben gegangen ist. Also ich fand den Text sehr, sehr berührend und einfach auch ganz auffallend in dem, was er alles weglässt. Was man sich da alles vorstellen könnte, was da an Gefühlen erklärt sein könnte, was da ja alles nicht steht. Und habe mich dann irgendwann angefangen zu fragen, was ist das für eine Schreiberfahrung für dich gewesen? Es ist ja so, in einer derartig essentiellen Erfahrung, die man wirklich eigenleiblich sozusagen macht, auf die bezieht man sich. Und trotzdem ist das ja mit einer Art, ich nenne es mal so hilfskonstruktionsmäßig, Externalisierung verbunden. Das hat man ja sehr schön gemerkt an der einen Stelle, an der du dich versprochen hast. Deswegen frage ich natürlich. Ja, du sagtest, du warst gerade zu sagen, ich. Und dann sagtest du ganz schnell, der Protagonist. Ja, also sie sagen auch die ganze Zeit ganz brav. Der Erzähler, der Ich-Erzähler. Und das ist ja aber nun gerade das Interessante. Was ist denn das für ein Ich-Erzähler? Also das interessiert mich sehr. Dieses, du schreibst auf einem so biografisch-fiktiven Mischweg, ein ganz schmaler Grat, den du dir da auch erschrieben hast, denke ich mir. Und dazu wüsste ich gern mehr. Ich gebe dir das mit.
Ja. das war fast ausgedacht, aber in einem Raum mit Literaturwissenschaftlern sage ich dann lieber Protagonist. Ja. Ich dann kurz erinnern, das geht. Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Dieser Text ist auch schon jetzt über 2 Jahre alt und ehrlich gesagt, ich habe ihn noch nie gelesen, das war zum ersten Mal, dass ich ihn gelesen habe und war auch ist dann nicht so leicht, weil wenn man ihn selber spricht oder liest, dann funktioniert die Externalisierung eben nicht mehr so gut, ja, und deshalb habe ich auch einige Sachen gestrichen, also auch aus Zeitgründen, aber ich gebe natürlich auch zu, dass das für mich sozusagen eine, ich musste ein gewisses Erleben durchformen und ich musste es auch so nüchtern beschreiben, wie es geht, sonst könnte ich das gar nicht, ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, so eine gewisse, vielleicht ist eine gewisse Kälte darin oder so, aber die anders könnte ich nicht darüber sprechen. Ganz einfach, ja.
Also nochmal eine Frage in die Runde, bevor wir dann auch das Ganze öffnen und Sie Ihre Bemerkungen machen, Ihre Fragen stellen können. Die große Frage, große Unterscheidung von innen und außen und dem, was dazwischen ist, wie man von einem ins andere kommt, das ist ja etwas, was in der einen oder anderen Weise, glaube ich, tatsächlich Ihre Texte mitbestimmt und natürlich auch ein Thema ist, mit dem wir hier in dieser Ausstellung auch heute Nachmittag in diesem Workshop zu tun hatten. Und ich will vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses Problem des Blickens und des Wissens zurück, denn dieses ist ja nun tatsächlich ein wissenschaftshistorisches Museum und eine nicht nur literaturwissenschaftliche, sondern irgendwie auch wissenschaftsgeschichtliche Veranstaltung. Ich finde es ganz auffällig, dass in der einen oder anderen Weise, vor allem in Ihren beiden Texten, ein Expertenwissen über dieses, wie man über die Grenze kommt, eine wichtige Rolle spielt. Und es irgendwie vielleicht ja schon darauf ankommt, diesem Expertenwissen, auch wenn es eben ein lebensrettendes Expertenwissen ist, oder in dem anderen Fall eben die Fiktion, Phantasmagorie eines forschenden Expertenwissens, irgendwas anderes entgegenzusetzen oder es durch etwas zu ergänzen, was vielleicht nur die Literatur kann, nur die Dichtung kann, Fragezeichen. Ich habe jetzt bei Ihnen, Frau Poschmann, auch noch die beiden Gedichte im Sinn, die es mit Einsichten und Aussichten zu tun haben. Das ist ja so ein Gedichtpaar, was ja eben auch sozusagen diese Grenze irgendwie markiert. Und das entscheidende Beiwort der vagen Einsichten und der vagen Aussichten hat. Also ist vielleicht, hat die Literatur sowas anzubieten wie eine Präzision im vage sein, Präzision im Ungefähren sozusagen, dass sich vielleicht die biomedizinische Forschung und gar die medizinische Therapie gar nicht leisten könnte.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also diese beiden Gedichte, die Sie jetzt gerade genannt haben, ich hatte die auch noch auf meiner Liste, aber dann war schon zu spät. Mit meinem Damit wir Geister sehen, dem Titel, habe ich mich ja bezogen auf Immanuel Kant, unter anderem Träume eines Geistersehers. Und ja, vielleicht kennen Sie diese Schrift. Und da ist dieses Verhältnis von innen und außen in Bezug auf das Sehen für mich wunderbar so ausdifferenziert dargestellt. Also da wird eben unterschieden zwischen den Bildern, die mit dem äußeren Auge und denen, die mit dem inneren Auge gesehen werden. Mit dem äußeren Auge, naja, was man so sehen. Und zu den Wahrnehmungen des inneren Auges gehören dann zum Beispiel Vorstellungen, Erinnerungen, Träume, all diese Dinge. Und in Bezug auf die Geister, also das ist das Problem, mit dem Kant sich in dem Aufsatz beschäftigt, gibt es das Problem, dass die Geister, wenn sie gesehen werden, im äußeren Raum erscheinen. Also sie schlurfen irgendwie durchs Zimmer, man hört sie gelegentlich mit Ketten rasseln und gleichzeitig werden sie aber mit dem inneren Auge wahrgenommen. Also nicht jeder kann diese Geister sehen, sondern sie sind etwas, was man eigentlich mehr spürt oder es ist eben ganz unklar. Und an diesem Punkt, diesem Widerspruch zwischen innen und außen, kapituliert Kant eigentlich. Und dann kann man diese Geister nicht sagen, sie können nicht gleichzeitig innen und außen sein. Und ja, ich denke, um auf die Dichtung zurückzukommen, die Dichtung ist ja das Feld für Geister, Geistergedichte und so weiter. Und man macht eben die Erfahrung, dass in der Dichtung diese eigenartige Zusammenfügung sehr wohl möglich ist und dass gerade die Dichtung da auch ganz differenziert vorgehen kann.
Ihre Frage war ja etwas vage.
Ja, genau.
Das ist sehr schön, da kann man sie sich so zurechtlegen, wie man sie braucht. Ich kann mit dem Gegensatzpaar innen und außen relativ wenig anfangen, weil das für mich jetzt, für meine Denkweise, da passt nicht rein. Das scheint mir auch unglaublich grob. Es gibt ja mindestens irgendwie tausende von Zwischenformen und Übergängen. Für mich ist eigentlich beim Schreiben, und sei es da die Prosa, der Essay oder das Gedicht, etwas anderes entscheidend. Ich würde es jetzt einmal metaphorisch nennen, der Versuch, mit Sprache zu sehen. Also auch selbst dabei zu sehen, wohin mich Sprache, Sprachbilder, Rhythmik, Klänge, Entwicklungen, die immer auch Sprachgangentwicklungen sind, auch in einem Prosatext, wohin sie führen. Und natürlich sind da die Sinnesbereiche ganz besonders interessant und vielleicht gerade sozusagen gegen die westlich-kulturelle Dominanz des Auges, das Riechen und das Fühlen und zum Beispiel unsere große Sprachlosigkeit gegenüber diesen Sinnen, die unglaublich differenziert sind, die ein ganz eigenes Körpergedächtnis darstellen, für die wir aber eigentlich kein ausreichendes Vokabular haben. Also dieser Unterschied, diese nicht identische und überhaupt nicht durch Sprache abgedeckte Markierungslinie zwischen körperlicher Vielfalt, sensorischem Einströmen von Welt und den Möglichkeiten, das begrifflich, sprachlich umzusetzen, oder sozusagen im Sprachnetzen einzufangen. Das ist etwas ganz Spezifisches, was meiner Meinung nach eigentlich nur die Literatur dann machen kann. Und das ist eine große und sich bewegende, gleitende Skala auf diesem Feld innen-außen. Und manchmal ist es wie so ein Sprechen und Gegensprechen. Also eigentlich das Betonen der Vielstimmigkeit und auch der Versuch, die Stimmen, die sonst überhört werden oder gar nicht hörbar sind, hörbar zu machen. Sodass ich ja eigentlich, und manchmal ist da für mich zumindest immer schon das wissenschaftliche Umfeld und gerade sozusagen ein wissenschaftliches Umfeld, das an Machbarkeit orientiert sein muss, wie Praxis in der Medizin, ein guter Abstoßungspunkt für eine Frage. Und in meinem ersten Gedichtband, den Sie vorhin erwähnt haben, in den Gedächtnisschleifen, gibt es ja auch ein Transplantationsgedicht von einer Herztransplantation. Und da fängt das Herz an zu reden. Einfach aus der Frage, das transplantierte Herz, aus der Frage heraus, was bedeutet denn so etwas? Und es gibt ja ein Konzept von Zellgedächtnis, nur die Wissenschaft weiß nichts davon. Aber wo könnte ich hinkommen, wenn ich sprachlich anfange, darüber nachzudenken? Oder wenn ich das eben als Fiktion einmal setze und versuche, diese Stimme aus dem Nicht-Hörbaren, aus dem Auf-Hörbar zu machen? Das können Geisterstimmen sein, es können Stimmen historischer Figuren sein, wie das ja jetzt auch bei Mangeln passiert ist, Stimmen im Übergang. Und wenn man darüber nachdenkt, was ist das Auszeichnende? Vielleicht auch gerade an der Prosa, am Gedicht, sowieso, das konnte schon immer alles sein. Das kann mühelos spricht der Baum, das merken Sie gar nicht. Aber was sonst im Film sofort Science Fiction ist, ist das eben in der Literatur nicht, weil es auf diese Bilder im Innenwesen, Leser anspricht. Das habe ich Ihnen einen Vortrag gehalten, damit schaue ich schon ganz
früh. Das passt so wunderschön und ich glaube, ich würde dich engagieren.
Da kann man nachher drüber verhandeln.
Ja, für mich ist diese Geschichte mit diesem, für mich nenne ich das ja, die Genrebezeichnung ist immer Bericht eigentlich, ja. Ist nicht wirklich abgeschlossen und es ist interessant, dass du genau diesen Themenbereich hineinstößt, der mich natürlich sehr interessiert, ja, und eben das, die Poetik, die darin steckt, in diesem Sprechen des Neuen, des Anderen, des Geistes, ja, den man eben aber eben nicht sieht, ja, der eben nur irgendwie durch Wörter da sind, die vielleicht gehört werden. Aber ich glaube, damit.
Wir öffnen das gleich. Ich wollte nur eine Frage noch stellen. Ich fand das ja sehr spannend, also diese Eigenleistung der Literatur, die etwas anderes zum Sprechen bringt, als das, was in anderen Diskursen möglich ist. Das würde aber dann ja auch bedeuten, dass es einen ganz speziellen gesellschaftspolitischen Ort gibt für Literatur. Also im Sinne von, das kann Literatur, vielleicht auch nur Literatur. Also ist damit... Das könnte dann ja oder würde ja auch bedeuten, dass Sie als Autorinnen und Autoren damit auch eine, sagen, intervenieren wollen auf eine bestimmte Weise. Ich glaube zumindest auch Ihre Einleitung, dieses leicht ironische, es geht hier um eine Machbarkeitsfantasie, ist natürlich schon ein sehr klares Statement, was vielleicht sogar noch ein bisschen klarer ist, als der Text es eigentlich macht.
Hoffentlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das für sich auch so sehen würden.
Ja, aber das ist doch evident, dass Literatur...
Das ist ja nicht für alle Literaten. Es gibt auch, ob ich das irgendwie sehr klar von sich weiß.
Ja, also man möchte vielleicht diesen Ort gern beziehen, aber vielleicht ist das eben auch selbst ein Machbarkeitsphantasma, das Autoren gefällt. Wenn man sich anschaut, was für Auswirkungen Literatur im Soziodiskurs hat, vom politischen Diskurs will ich gar nicht sprechen, dann kann man das eigentlich gleich den Ort wieder räumen. Nicht? Also sollte, konjunktiv, ja, schon, wäre manchmal ganz schön.
Fühlt sich halt leider an wie La Polar, aber...
Ja, genau. Man hat aber die Hoffnung, dass das einzelne Menschen ja doch noch erreicht.
Und die Literaturwissenschaftler hängen sich natürlich dann gerne dran und sagen,
wir brauchen sie ja auch.
Ja, und die Themen. Ich habe bestimmt auch Fragen an das Mikrofon, die jetzt einfach
oben. Ja, gibt es bei Ihnen Kommentierungsbedarf, Nachfragen an Einzelne hier auf dem Podium, anschließend an etwas, was Sie schon gesagt haben, aber auch etwas ganz anderes. Bitte sehr, Herr Schnack.
Ich möchte gerne an das zuletzt gesagt zur Sprache kommen anknüpfen. Wenn man dieses Museum anschaut, dann ist das vielleicht eher ein Ort oder ein Ort, wo die Sprache erstmal draußen vorbleibt und man sieht einen sehr nüchternen, oder man nimmt einen sehr nüchternen Blick auch auf den Körper ein. Da hat man vielleicht eher Assoziationen wie nüchtern, biologisch, wissenschaftlich reduziert. Und die Frage ist, wo wo ist dann eigentlich das Eigentliche, über das es zu sprechen lohnt, das, was das Leben im Individuellen und im Sozialen, im Emotionalen ausdrückt. Und ja, ich denke, was wir immer wieder natürlich auch feststellen, wir reden ja auch immer viel in den Landschaften nebenan, in den Landschaften der Wissenschaft. Das heißt, wir nutzen unsere Sprache, wenn wir unsere Führungen machen, wenn wir mit unseren Jungen sprechen. Und das sind nicht immer nur die, oder beileibe nicht, immer nur die Fragen, die dann kommen, was macht meine Körpermaschine aus, sondern immer nur wiederum, wer bin ich, was bin ich in mir und was bin ich in der Gesellschaft. Und gerade vor diesen wissenschaftlichen Dingen, die uns doch so viel Erklärungspotenzial anbieten, ist man erstaunt, wie wenig dort eigentlich über das eigentlich Wesentliche zum Ausdruck kommt. Also und dass es hier eine Intervention aus den verschiedenen Gefilden, sagen wir mal, der Künste oder der Literatur der Künste geben muss, ich denke, das ist evident und das ist auch nur aus meiner Sicht begrüßenswert. Die Frage ist eher, wie kriegen wir Ihre Sprache dorthin? Also wir sitzen ja hier jetzt in einem Raum, wo diese Gegenstände gar nicht da sind. Also wir sitzen hier in einer Ruine, aber die Wissenschaft ist daneben dran. Also deswegen ist die Ausstellung so spannend, dass sie Dinge thematisiert und zwar vor Ort. Das heißt, vielleicht ist es auch eine Frage, an welchen Orten brauchen wir sie? Vielleicht ist das auch der Falsche.
Ja, soll ich dazu was sagen? Ich gebe das immer gerne weiter. Also mir fällt da gleich eine Intervention für Ihr Museum ein. da könnte man ja einfach auch einen Text hörbar machen zum Beispiel, so eine Gegenstimme. Und als wir eben beschrieben, wie diese Präparate aussehen, sozusagen nüchtern wissenschaftlich, wie sie hergestellt werden, wie der Zugriff auf den Körper zunächst ist, man kann das natürlich sofort nachvollziehen, man weiß aus welchem Geist heraus diese Art des Präparateerstellens, des Nachforschens, des Aufschneidens und Bewahrens, des Einlegens entstanden ist. Und für mich aber, mir ging es wieder so, ich war heute zum zweiten Mal da drin, ich war froh, als die Führung vorbei war, nicht der Zwillingsbilder wegen, sondern der Präparate wegen. Meine Reaktion darauf ist genau das Gegenteil, also die Gegenstimme fängt eigentlich sofort an. Mir wird schlecht, mir wird schwindelig und irgendwie heute tauchte vielleicht die Frage auf für mich so, das ist fast eine Kolportagefrage, aber sie veränderte sich dann so. Wie lieben Mediziner? Also wie geht jemand damit um, wie lieben Pathologen, könnte man sagen, ja? Wie geht jemand damit um, der so etwas professionell herstellt, der professionell so einen Blick auf Körper hat? Auch diese Person geht ja irgendwann raus aus dem Institut und hat irgendwie eine Frau oder einen Ehemann und körperliche Erfahrungen ganz anderer Art, auch die eigenen Innenerfahrungen und körperliche Umgang mit Kindern, mit alten Eltern oder so etwas.
Davon leben doch diese Fernsehserien.
Das macht Bones sein. Bones. Das ist gut, dass du das kennst, dann kannst du dich jetzt einspielen. Ich kenne das nicht. Aber das wäre eine mögliche Gegenstimme dazu. Bitte mach weiter mit Bones.
Nein, ich weiß nur, dass es das gibt. Ich meine, aber der. unwidersprochen, das poetische Potenzial dieser Präparate, also das ist auf jeden Fall eins, was es zu heben gelte. Also, glaube ich, die lösen so viele Geschichten aus und ja.
Auch die Ruine hier und die Ruine da drin.
Weitere Fragen? Katrin Reunicke.
Zu Ihrem Text, ich fand es so fast ein bisschen schade, dass Sie gesagt haben, es geht um Machbarkeitswahn, dass Sie es vorweg gesagt haben, denn in der Art, wie Sie es vorgelesen haben, fand ich ganz toll, dass es eben nicht so ideologiekritisch rüberkam, sondern dass Sie so begeistert und so aufgeladen von den Forschungen gesprochen haben und ja in diesem Text das auch so ist. Und ja, das ist eben da gar nicht in dem Text, diese finde ich gar nicht so krass gehabt, sozusagen hier ist der Medizinerblick und da ist der sachlich und da ist die Liebe, sondern diese Figur hat ja irgendwie diese Versuche auch so libidinös aufgeladen. Also das fand ich ganz toll. Und für mich passte dazu, dass die ja dauernd Fahrrad fuhren. Also das richtig? Ich weiß nicht, was dauert denn im Leben, aber ich fand das eine unglaubliche Kraft. Das ist keine Frage. Ja.
Ich werde die Bemerkung dann wieder weglassen. Ich bin auch zum ersten Mal vorgelesen.
Gut, ich sehe keine Finger in der Luft. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, hier vor allen etwas loszuwerden.
Ich wollte nur sagen, wenn Sie jetzt nicht mit den Autoren ins Gespräch kommen wollen, aber vielleicht ein Autogramm haben möchten,
genau.
Das ist jetzt nicht abgesprochen, falls Sie sowas machen, Bücher signieren, dann haben Sie jetzt natürlich noch die Möglichkeit, Bücher zu erwerben und zu den Autoren zu gehen.
Gut, dann danke hier in diesem Sinne Ihnen dreien ganz besonders herzlich, Ihnen allen fürs Kommen und die Aufmerksamkeit. Noch einen sehr schönen Abend.